Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt. Erfurt ist super.
Erfurt. Coole Stadt. Persönlichkeiten.
Einrichtungen.
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage auch die Verantwortung für die Auswahl der Beiträge und für die Musikauswahl. Und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Bevor wir beginnen, möchte ich noch eine Bemerkung in eigener Sache anfügen. Bei der Musikauswahl in meiner Sendung Musikstunde Ost am 2. März gab es von zwei Hörern Kritik. Zwei Titel waren offensichtlich nicht geeignet für das Thema dieser Sendung. Das bedauere ich sehr und ich möchte mich für die Musikauswahl da auch entschuldigen. Ich werde zukünftig bei der Auswahl der Titel mehr Sorgfalt walten lassen. Ja, soweit dazu. Und bevor ich meinen Studiogast für heute dann vorstelle, machen wir zunächst einmal Musik. Und ich habe herausgesucht den Organisten, den Star-Organisten Cameron Carpenter mit einer Sonate von Johann Sebastian Bach. So, das war ein kleiner Auszug aus Cameron Carpenters Bach-Version. Und wir machen jetzt weiter mit dem Studiogast, den ich heute Vormittag hier hatte. Und die Aufzeichnung kann ich jetzt einspielen. Gast im Studio ist heute Philipp Bursian. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, und Philipp hat ein ausgefallenes Hobby, möchte ich mal sagen. Er beschäftigt sich mit Straßenkreuzen und ist der Meinung, Straßenkreuze, denn ein jedes ist eines zu viel. Also die Kreuze, die bei Verkehrsunfällen am Straßenrand aufgestellt werden und die es wohl Land auf, Land ab in verschiedenen Varianten gibt. Philipp, wie bist du auf diese Idee gekommen, dich mit diesen Kreuzen zu beschäftigen?
Ja, der Hintergrund war schon tief in meiner Kindheit verwurzelt. Ich war an der Ostsee gewesen mit meinen Eltern. Wir haben einen Urlaub gemacht. Und ich habe damals als Sechsjähriger zum ersten Mal so ein Unfallkreuz wahrgenommen am Straßenrand. Ich habe mich gefragt, warum wird dann ein Kreuz errichtet? Habe gedacht, es handelt sich um eine Grabstätte. Und meine Eltern haben mir dann behutsam erklärt, dass es sich dabei um einen tödlichen Unfall handelt, wo dann im Nachhinein ein Kreuz errichtet worden ist für diesen Menschen, der da gestorben ist. Und das war damals, ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Es war ein sehr, sehr altes, verwittertes Kreuz. Ich würde vermuten, vielleicht Anfang der 90er ist der Unfall geschehen. Keiner hat sich drum gekümmert, aber irgendjemandem war der Mensch ja so wichtig gewesen, dass man ihm ein kleines Denkmal in Form dieses Kreuzes gewidmet hat. Und das hat sich dann wie so ein Faden durch mein Leben gezogen. Ich habe dann irgendwann eine analoge Kamera gekriegt von meinen Eltern. Wir sind immer, wenn ich gute Noten mit nach Hause gebracht habe, alle zwei Sonntage im Monat ja, auf so eine Art Kreuztour gegangen. Wir sind dann quasi die Bundesstraßen in Thüringen hier abgefahren. Ich habe ganz, ganz viele Kreuze wahrgenommen, habe sie fotografiert und auch archiviert und habe die alle in mein Fotoalbum sozusagen gespeichert. Und ja, das begleitet mich jetzt schon, ich sag mal so, fast 3 Jahrzehnte lang. Und ich erforsche die ganzen Schicksale, habe auch schon ganz, ganz viele Antworten erhalten. Aber wie es heißt, jedes Kreuz ist eins zu viel und ich möchte zu jedem Kreuz auch eine Antwort haben.
Wie viele Kreuze sind da in der Zwischenzeit so etwa zusammengekommen?
Gut, ich sage mal so, es sind zu viele. Ich habe da jetzt keine konkrete Zahl, aber allein wenn ich meine Fotoalben ansehe, das sind dann doch schon über ja fast 5000 Bilder, die da entstanden sind von 5000 Kreuzen. Jetzt nicht nur thüringenweit, sondern auch im ganzen mitteldeutschen Raum, auch einige aus den alten Bundesländern. Und das sagt einen ja auch immer wieder, wie ich es gerade eingangs erwähnt habe, jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Und ich möchte mit dem Projekt natürlich auch einen Teil dazu beitragen, dass es weniger werden, bis gar keiner. Aber ich denke, das ist Utopie. Es wird immer Verkehrstote geben, leider Gottes. Aber durch das Projekt werden es hoffentlich weniger werden.
Mhm. Du recherchierst dann auch zu den Menschen, für die das Kreuz aufgestellt worden ist. Das ist ja gar nicht so einfach mitunter.
Ja, das stimmt. Das ist in der Tat nicht einfach. Man muss natürlich immer die richtigen Worte finden. Man muss immer einfühlsam sein. Es geht ja hier um einen Verstorbenen. Was für mich zum Glück jetzt eine Alternative geworden ist, ist das Internet, was jetzt auch sehr hoch aufgekommen ist, gerade die sozialen Netzwerke wie Facebook. Da gibt es ja immer wieder diese ganzen Facebook-Gruppen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Stadtgespräch Erfurt. Dort schildere ich mein Anliegen in einem großen Beitrag, fotografiere die Fotos ab, also die Fotos von den Kreuzen, die ich gemacht habe. Die werden dann mit dem Handy abfotografiert. Ich stelle dann die Bilder da rein und frage, ob mir da jemand weiterhelfen kann in einer privaten Nachricht. Ich möchte das nicht irgendwie ausschlachten, dass das jeder mitlesen kann. Ich möchte schon, dass sich die Angehörigen da vielleicht gehört fühlen und mich anschreiben, kontaktieren. Und das passiert wirklich sehr, sehr oft. Da habe ich sehr, sehr gutes Glück, dass da so viele Menschen auch so offenherzig sind und mit mir drüber reden wollen. Und da sind jetzt so viele Dialoge inzwischen entstanden in all den Jahren und auch ganz, ganz viele Freundschaften. Also man kann sagen, der Tod des geliebten Kindes hat irgendwo uns zusammengeführt, dass wir jetzt Freunde geworden sind. Also man hilft sich auch untereinander abseits des Projektes Straßenkreuz, auch wenn mal irgendwelche Arbeiten anstehen. Wenn man im Umzug ist, man unterstützt sich da. Also ich bin jetzt nicht nur in der Hinsicht ein Zuhörer, sondern auch irgendwo ein Helfer und das beruht auf Gegenseitigkeit. Die Angehörigen helfen mir auch ganz, ganz oft, wenn ich mal Probleme habe.
Also bei den Angehörigen kommt deine Aktion gut an und du stößt da selten auf Ablehnung.
Genau, also ich habe bis jetzt immer sehr viel Glück gehabt. Vielleicht auch das Glück des Tüchtigen, weil ich immer, denke ich, die richtigen Worte finde, die einfühlsamen Worte. Also ich geht es nicht drauf los und sage, pass auf, dein Kind ist ja da gestorben, erzähl mir was darüber. Also man muss schon gleich sagen, warum man das wissen möchte, was der Hintergrund und die Intention ist. Es gibt natürlich auch Regionen, wo ich das nicht so machen kann. Ich sage jetzt mal so der fränkische Raum, der ja sehr katholisch geprägt ist. Die Menschen, die trauern da auf eine andere Art und Weise, was auch vollkommen legitim ist. Da könnte ich zum Beispiel jetzt so einen Aufruf nicht starten, weil ich glaube, das würde in einem großen Shitstorm enden.
Mhm. Ja, also da muss man ländliche Gegebenheiten schon mit einfließen lassen. Wie ist denn deine Erfahrung? Bist du hier auf diesem Gebiet allein unterwegs oder gibt es bundesweit ähnliche Menschen, die wie du sich um solche Kreuze kümmern?
Ich würde mir wünschen, es wären mehr Menschen. Also ich weiß von einigen, dass die in ihrer Freizeit die Kreuze fotografieren und auch ins Internet stellen, um zu sensibilisieren und um zu mahnen, aber jetzt ich mache ja noch einen Schritt weiter. Ich mache auch noch eine Art Trauerbegleitung. Also ich höre den Menschen ja zu und suche mit ihnen den Kontakt und den Dialog. Und ich begleite sie ja auch über einen längeren Zeitraum, solange wie ich gebraucht werde. Das meistens, also einige habe ich jetzt schon 10 Jahre lang, die ich sozusagen begleite. Ich weiß nicht ganz genau, ob die anderen Menschen das auch machen, die jetzt diese Fotos ins Internet stellen. Ich würde mich natürlich freuen. Aber allein da schon, dass sie die Zeit auf sich nehmen, das Fotografieren, veröffentlichen, das ist auch schon mal ein großer Schritt, worüber ich auch sehr dankbar bin.
Philipp, nun wirst du ja mit den Lebensdaten des Verstorbenen da vertraut gemacht worden. Auf einmal kommt ein Mensch, den du nie gekannt hast, der dir nie begegnet ist, der wird dir auf einmal ganz nah dargestellt. Was empfindest du denn dabei, wenn du da so Informationen über die Art und Weise, wie der Mensch ums Leben gekommen ist?
Ja, erstmal ist es ja so, dass ja einige Kreuze schon 20 Jahre in meinen Kopf rumgeistern und man sich immer gefragt hat, was da passiert. Und wenn dann auf einmal jemand kommt und sagt, pass auf, ich kann dir was dazu erzählen, wir treffen uns mal, ich bin die Mutti von demjenigen, dann ist für mich natürlich, das ist für mich was ganz Besonderes, ja, weil man will ja wissen, was geschehen ist und ich kann es gar nicht immer in Worten fassen, also ich bin natürlich sehr aufgeregt bevor dem Treffen Aber wenn man sich dann erstmal begegnet ist, man ist da so vertraut, so nah und so ein warmes Gefühl, wenn man merkt, man kann den Menschen helfen, einfach indem man nur zuhört und auch Trost spendet. Ich sage ja immer, es ist eine Win-Win-Situation. Ich will immer wissen, was passiert ist, komme an meine Informationen und die Leute müssen sich offenbaren und das hilft ihnen, dass da jemand kommt und sich für das verstorbene Kind interessiert.
Und das ist also eine Art, ich will mal sagen, nachträgliche Trauerbegleitung, die du dort machst oder anbieten, ist ja falsch, aber du suchst sie ja selber auch.
Genau. Also ich suche schon sehr viel, mehr über in dem indirekten Wege, quasi über diese Facebook-Aufrufe. Ich schreibe ja niemanden persönlich an. Aber ich habe ja auch noch die Facebook-Seite Straßenkreuze. Das ist so eine Art virtueller Briefkasten, wo mich auch die Angehörigen kontaktieren können in einer Privatnachricht und schreiben können. Ich würde gerne mit dir darüber reden. Also ich sage mal so, ich gehe mehr den indirekten Weg als den direkten Weg, weil ich auch nicht weiß, wie jeder Einzelne, der ja auch anders gestrickt ist, darauf reagiert.
Machst du jetzt beruflich auch so eine Art Trauerbegleitung? Hat dich das irgendwie in deinen beruflichen Werdegang weitergeführt oder?
Ich muss sagen, ganz im Gegenteil, ich bin ja gelernter Florist, arbeite jetzt bei der DHL. Das erfüllt mich auch so beruflich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich immer noch genügend Zeit habe, um mein Kreuzprojekt hinterherzugehen. Also das Kreuzprojekt ist komplett ehrenamtlich. Ich wurde schon oft gefragt, ob ich vielleicht auch mal Trauerbegleiter werden möchte. Ich kann mir das schon irgendwo vorstellen, aber andererseits sage ich mir dann so, das ist dann wieder ein anderer Druck. Man hat ja diesen Berufsdruck, man muss ja irgendwas erreichen können und jetzt bin ich immer noch ehrenamtlich und ich kann sagen, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, es ist keine hauptberufliche Tätigkeit, wo ich dann vielleicht in der eine Kündigung auf dem Tisch liegen habe. Und ich sage mir auch immer so, ich finde es ehrenwert, was die ganzen Trauerbegleiter, diese Hauptberuflichen, alles so machen und ich würde mir wünschen, dass das viel, viel mehr Menschen machen würden. Bei mir ist immer so, ich weiß nicht, wenn ich das vielleicht beruflich mache, hätte ich immer so den Hintergedanken, man schlägt sein Kapital daraus, dass man sich in so ein Leid versetzt. Das ist immer so ein Zwiespalt für mich persönlich, aber jeder hat da seine andere Sichtweise darüber.
Das ist ein kompliziertes Thema. Auf der anderen Seite sind viele Leute auf diese Hilfe auch angewiesen und warten darauf, dass jemand diese Trauerbegleitung auch gut im Sinne des Verstorbenen, aber auch im Sinne einer Traueraufarbeitung für die Verbliebenen übernimmt, weil da ist nicht jeder dazu in der Lage. Also ich kann es jetzt von mir persönlich sagen, eine Kollegin von mir ist gestorben, der Mann hat mich gebeten, ich soll am Grab eine Rede halten. Das habe ich gemacht. Ich habe dann aber zwischendurch merken müssen, ich war so berührt davon, dass ich also erstmal ein paar Atemzüge nicht weitermachen konnte. Ne? Also das ist das Persönliche. Das muss man natürlich als professioneller Trauerredner dann also auch wegstecken oder überspielen. Aber da gibt es verschiedene Techniken dazu. Philipp, erstmal vielen Dank für diese ersten Informationen.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter.
Philipp Bursian ist heute Gast im Studio. Er betreut Straßenkreuze, die also nach Verkehrsunfällen oder anderen Unfällen aufgestellt werden. Philipp, da kommst du weit rum und kannst sicherlich auch sagen, ich will jetzt nicht sagen kategorisieren, aber sagen, welche Unterschiede gibt es denn in dieser Art und Weise, Kreuze am Straßenrand aufzustellen? Was tut sich da im Umfeld oder gibt es, was muss man sich vorstellen?
Ja gut, so individuell wie jede Geschichte ist und wie der Mensch, der da verstorben ist, ist natürlich auch die Unfallstelle. Es gibt zum Beispiel, was ich mitgekriegt habe, Menschen, die einen sehr, sehr großen Freundeskreis haben, die haben auch eine sehr, sehr große Gedenkstätte am Straßenrand mit ganz, ganz vielen Kuscheltieren, Briefen, Kerzen. Es gibt auch manchmal Unfallstellen, da ist eine Person gestorben, aber stehen drei Kreuze, die eben dieser einen Person gewidmet sind, in einem Meer aus Blumen. Das sind so diese Schreine, wie ich sie bezeichne. Dann gibt es diese schlichten Straßenkreuze, das ist meistens nur das Kreuz mit einem Vor- und Zunamen, vielleicht den Geburts- und Sterbedaten, vielleicht mit Kunstblumen. Da recherchiere ich meistens heraus oder meine Recherchen haben ergeben, das sind meistens Menschen, die vielleicht von weiter weg kamen, die, sage ich mal so, vielleicht stammte da jemand aus Erfurt und ist irgendwo in Südthüringen tödlich verunglückt, wo die Angehörigen gar nicht die Möglichkeit haben, da jeden Tag hinzufahren. Da werden diese schlichten Kreuze errichtet. Und dann gibt es natürlich auch noch Unfallstellen, wo gar keine Kreuze errichtet werden, einfach weil es anonym bleiben soll, aber man legt halt irgendwo Blumen hin oder zündet eine Kerze an. Das sind so diese drei verschiedenen Erinnerungsstätten, die ich jetzt so für mich erfasst habe. Aber es gibt noch weitaus mehr. Also die Traukultur bei uns ist noch eine kleingehaltenere, sage ich mal so, in den USA oder auch in Italien, da hat man natürlich riesengroße Gedenkstätten an den Fahrbahnrändern, welche auch wirklich nicht zu übersehen sind.
Das ist aber nicht überall erlaubt, ne? Also auch in Amerika gibt es da große Unterschiede. In einigen Bundesstaaten ist es direkt verboten, wird mit Strafen belegt. In Deutschland, wir hatten es schon angedeutet, ist es zumindest geduldet. Aber diese Kreuze verblassen ja auch und nach einigen Jahren sind sie vielleicht ganz weg oder werden bei Baumaßnahmen, da ja kein Anspruch darauf besteht, hier die Totenruhe zu wahren, werden sie also auch weggemacht, ne?
Ja, das stimmt. Das finde ich immer sehr schade. Die Straßenmeisterinnen entsorgen ja meistens die Kreuze, die wirklich gar nicht mehr gepflegt sind, die auch schon sehr verwittert und verblasst sind, wo man auch merkt, dass da gar keiner mehr zum Unfallort hingeht. Ich würde natürlich wünschen, dass es mehr Kreuze, die halt eben noch existieren, dass man die nicht wegmacht, dass man die einfach stehen lässt, auch als Erinnerung an den Verunglückten. Andererseits ist es auch wieder so ein Zwiespalt, wenn man, glaube ich, jedes Kreuz stehen lassen würde, dann wird unsere Straße vielleicht einen riesengroßen Friedhof gleichen. Aber ich hoffe da auf den pädagogischen Aspekt, dass einfach man an dem Kreuz vorbeifährt, sieht, hier ist ein Mensch gestorben. Ich könnte der Nächste sein, das kann mir auch passieren. Ich muss achtsamer fahren, weil es gibt ja manchmal auch die Situation, wo man sich einfach überschätzt und wo so ein Kreuz, glaube ich, auch sensibilisieren und rehabilitieren kann.
Das ist eine wichtige Aufgabe, aber je schneller die Autos sind, desto weniger werden natürlich solche Kreuze auch wahrgenommen. Das ist einfach so.
Ja, das stimmt. Gerade die kleineren Kreuze, die man jetzt leicht auch mal übersieht oder wenn man auch ein bisschen schneller fährt, dann sieht man ja meistens nur diesen Kondensstreifen oder diesen Farbaufdruck. Ich sage immer so, Respekt ist Sicherheit. Man sollte niemals schneller fahren als der eigene Schutzengel. Und jede Sekunde im Leben zählt und ist kostbar. Und wenn man halt einfach mal ein paar Minuten zu spät am Ziel ist, dann ist es einfach so. Aber man kommt zumindest unversehrt am Ziel an. Deswegen ist das auch mein Appell an alle Autofahrer, aber auch an die Passanten, an die Fußgänger. Gegenseitige Rücksichtnahme und Achtsamkeit im Straßenverkehr.
Ein hohes Gut, an das man nicht genug appellieren kann, glaube ich mal. Ja, zurück zu den Kreuzen. Du hast die jetzt alle erfasst und hast die, also ich will nicht sagen katalogisiert, aber so auch nach Länder oder nach Bereichen geordnet. Gibt es da irgendwann mal so ein Straßenkreuz-Lexikon oder ein Buch oder hast du das nicht vor?
Doch, in der Tat. Ich habe schon sehr, sehr lange mit dem Gedanken gespielt, mal ein Buch zu veröffentlichen. Ich habe zum Beispiel auch im Anfang letzten Jahres zwei ganz, ganz besondere und tolle Fotografen kennengelernt. Zwei ganz besondere Menschen, mit denen ich mich auch sehr gut angefreundet habe. Wir haben letztes Jahr auch ein ganz, ganz tolles Fotoprojekt gemacht, wo wir ganz, ganz viele Angehörige von Unfallopfern fotografiert haben. Wir wollen demnächst auch mal Kreuze fotografieren am Straßenrand, wollen mit den Bildern, ich sage mal so, Bilder sagen mehr als 1000 Worte, wollen die Bilder vielleicht auch in ein Buch einfügen und zu jedem Kreuz die Geschichte dazu schreiben und das vielleicht an Schulen rumreichen, dass man auch einfach mal sieht, ja, alles klar, der Tod ist doch näher, als man denkt. Und dafür, also das Buch soll entstehen, das ist geplant, auch mit Hilfe meiner beiden Fotografen, das wird noch alles besprochen, wir haben dieses Jahr noch viele Projekte und das ist eines davon.
Das hört sich gut an. Also das Wissen, das du zusammengetragen hast, nicht allein in deinem Schreibtisch oder in deinen Ordnern lagert, sondern auch anderen zur Verfügung gestellt wird. Ich habe noch eine Frage zu zum Umgang mit den Trauernden. Die haben ja dann eigentlich zwei Stellen. Einmal auf dem Friedhof, dort wo die Begräbnisse stattgefunden haben und dann die Stelle direkt, wo der Unfall passiert ist. Wie gehen die damit um? Konzentrieren die sich dann nur noch auf die Friedhofsstätte oder gehen die auch noch dahin, wo der Unfall passiert ist? Was sind deine Erfahrungen?
Ich denke schon, dass die Unfallstelle ein wichtiger Anlaufpunkt ist. Es ist ein Kontrast zu dem Ort, wo derjenige bestattet ist. Auf Friedhöfen hat man ja zum Beispiel auch immer diese, ja, da darf ein Baum nicht zu hoch wachsen, da muss man sich an die Grabordnung halten oder nur so und so viel Blumen dürfen angepflanzt werden und an so einer Unfallstelle ist das individuell gestrickt. Man kann seiner Trauer freien Lauf lassen, man kann dort anpflanzen, was man will. Sollte natürlich auch einen Abstand zur Straße haben. Aber die Angehörigen nehmen das wahr. Ich habe schon Kreuze gesehen, die sind mehr gepflegt als das Grab auf dem Friedhof. Und ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass diese Menschen noch diesen zusätzlichen Ort haben. Also ich bin der Meinung, ältere Menschen, die jemanden verloren haben, gehen wahrscheinlich nur auf den Friedhof, weil auch einfach gar nicht die Kraft, vielleicht auch nicht die körperlichen Reserven mehr verfügbar sind, um auch an der Straße zu trauern. Aber gerade junge Menschen, besonders Freunde, stellen für ihre Freunde Kreuze auf. Auch viele Eltern, ja, aber meistens sind es dann doch schon die Freunde, weil die Eltern als Anlaufpunkt das Grab suchen. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Ausnahmen. Also ich kenne auch ganz, ganz viele Eltern von meinem Projekt Straßenkreuze, die ich ja begleitet habe und die auch eine Unfallstelle am Straßenrand haben.
Hast du Erfahrungen, wie andere Länder damit umgehen, jetzt in Europa? Wir hatten schon gesagt, dass in einigen Ländern ist es gestattet, in anderen ist es verboten. Wie sind deine Erfahrungen da? Oder bist du jetzt in diesem Bereich jetzt, doch, ich könnte mir vorstellen, du gehst mit offenen Augen, wenn du in die Tschechei fährst oder nach Polen oder nach Italien, siehst du das auch, oder?
Ja, also in Tschechien, da muss ich sagen, das ist immer... Da gibt es auch Kreuze, aber man merkt auch, dass dort eine andere Trauerkultur ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein finanzieller Aspekt auch ist. Also man sieht so, dass da, ja, ich habe letztes Mal ein Kreuz gesehen, wo ich in Tschechien war. Das wurde aus alten Gitterstäben zusammengeschweißt, also aus einem alten Zaun und in einem Stein verankert. Das war auch sehr asymmetrisch, muss ich dazu sagen. Es sah so aus, als ob da irgendwie einfach nur was stehen sollte, dass da jemanden gedenkt. Also dort werden die Kreuze... anders gestaltet als bei uns, sage ich mal. So, bei uns wird mehr Wert so auf das Optische gelegt und dort wird wahrscheinlich mehr Wert drauf gelegt, dass überhaupt irgendwas da ist und man diesen Menschen gedenken kann. In Irland zum Beispiel ist es so, dass die Kreuze nur 3 Monate existieren dürfen, dann werden sie auch weggeräumt. In den USA, was wir hatten, das Thema, muss man entweder einen Betrag bezahlen, um so ein Kreuz errichten zu können. In anderen Bundesstaaten sind sie gänzlich untersagt. Ja, und in Japan zum Beispiel gibt es die Animitas. Da habe ich mich belesen, das sind wie so eine Art Steine, mit denen, wo man diese Kerzen reinsteckt, diese Räucherstäbchen. Auch Argentinien hat ganz, ganz interessante Trauerformen. Also jedes Land ist da anders gestrickt und ich bin so wissbegierig, ich möchte auch gerne über jedes Land und die Trauerkultur was erfahren.
Also das reflektiert natürlich auch, wie die Menschen mit den Toten umgehen. Das sagt ja auch ein bisschen aus, wie sie mit den Menschen umgehen. Ne? Also zumindest gibt es da solche Sprichwörter, die das also beinhalten. Nun gibt es ja noch ein Problem dabei. Nicht jeder Mensch, der dort gestorben ist, ist ja christlichen Glaubens. Und trotzdem wird da fast religionsneutral ein Kreuz hingesetzt. Oder ist das in anderen Ländern, manchmal wird es auch nur ein Stein sein, oder wie in Japan jetzt eine Kerze. Warum ist das so?
Oh, ich bin mir gar nicht sicher, was da so die Hintergründe sind. Ich denke, in Deutschland ist der Tod ja auch ein großes Tabuthema noch irgendwo. Ja. In Italien zum Beispiel wird das anders gehandhabt. Ja, man hat ja diese Orte, die man besucht, oder in Russland, dann, das finde ich auch sehr interessant, da setzt man sich zum Beispiel auch an die Unfallstelle, öffnet eine Flasche Wodka, soll jetzt nicht pauschalisierend sein, aber ich habe das schon von vielen Menschen gehört, und trinkt mit den Toten zusammen. Also man hat da ein ganz anderes Verständnis vom Leben und vom Tod. Und in Deutschland ist das natürlich ein bisschen anders. Vielleicht auch durch die ganzen Behörden und die ganzen Paragraphen, die wir hier bei uns haben, dass man sich da vielleicht ein bisschen mehr zurückhält. In anderen Ländern wird das lockerer betrachtet. Deswegen sind da auch die Trauerkulturen wahrscheinlich ein bisschen anders. Und weil man einfach die Trauer auch ein bisschen mehr deutlich machen möchte, mehr zeigen möchte und den Menschen nochmal ein größeres Denkmal setzen möchte, als es vielleicht in Deutschland das so möglich ist.
Das sagt Philipp Bursian, der Gast im Studio ist und der sich mit Straßenkreuzen beschäftigt. Er kommt aus Weimar und hat dieses Projekt dort ins Leben gerufen. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Straßenkreuze, denn jedes ist eines zu viel. Das ist die Meinung von Philipp Bursian, der heute Gast im Studio ist und über sein Projekt berichtet. Ich setze das Gespräch mit ihm fort. Philipp Bursian ist heute Gast im Studio. Philipp, ich habe noch eine Frage, die mich doch auch bewegt. Wie kommt denn das, deine Tätigkeit, deine Beschäftigung mit den Straßenkreuzen, wie wird denn das von deiner Familie, von deinen Freundinnen und Freunden wahrgenommen? Unterstützen sie dich dabei, sagen, ja, jetzt geht er wieder los, oder wie ist das?
Ich muss sagen, ich habe da sehr großes Glück. Also ich kriege sehr viel Zuspruch und sehr viel Wertschätzung. Meine Eltern bestärken mich auch dabei. Die haben mich auch damals als Kind schon unterstützt und haben gesagt, wenn es dein Hobby ist, dann geh den einfach nach. Und viele meiner Freunde sagen auch, das ist was ganz Besonderes, was du da machst. Das ist natürlich für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, sowas zu hören und so einen Zuspruch zu bekommen. Ich muss aber allerdings auch dazu sagen, es gibt ja bei diesem Projekt leider nur Verlierer. Ja? Man hat ja immer was verloren. Die Angehörigen haben Menschen verloren und für mich sind all die Angehörigen und Trauernden, das sind für mich sozusagen die wahren Helden der ganzen Sache. Ohne die wäre das Projekt Straßenkreuze gar nichts. Das wäre gar nicht so groß geworden. Es hat so klein angefangen und jetzt unterstützen mich so viele Menschen, besonders die Angehörigen der Unfallopfer. Und wer für mich auch noch wahre Helden sind, das Thema hatten wir heute auch schon gehabt, sind natürlich auch die ganzen Seelsorger und Trauerbegleiter und auch die Bestatter, Feuerwehrleute, Polizeibeamte. Das möchte ich einfach nochmal hervorheben, dass man einfach auch diesen Menschen nochmal eine Wertschätzung entgegenbringt, weil ohne diese Menschen wäre das auch alles gar nicht möglich. Und diese Menschen bauen die Trauernden auch sehr doll auf. Also ich kann da einfach nur meinen Hut davor ziehen, dass es all diese Berufszweige gibt und möchte auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an diese Menschen auch hier aussprechen.
Und vor allem auch, wenn man an die Freiwillige Feuerwehr denkt oder an das Rote Kreuz, sind ja auch viele Freiwillige, ne, die das also ehrenamtlich machen und da also auch in Situationen versetzt werden, mit denen sie wahrscheinlich am frühen Morgen noch nicht gerechnet haben. Also da auch nochmal, ja, kann ich mich nur anschließen. Danke an all die Menschen, die das tun und natürlich auch die, die langfristig die Trauerbegleitung dann also auch übernehmen. Letztendlich muss aber trotzdem jeder selbst mit sich da ins Reine kommen, ne? Was ja nicht so einfach ist, gerade wenn der Tod so plötzlich über einen Verkehrsunfall eingetreten ist, da wo man nicht damit gerechnet hat, ne?
Ja, der Unfalltod ist ja ein abrupter Tod, ja. Man trifft sich vielleicht noch, gibt sich einen Kuss, sagt, wir sehen uns heute Abend nach der Schicht. Und auf einmal kommt der Mensch nicht mehr zurück. Und dieser abrupte Tod ist ein ganz anderer Tod als vielleicht bei jemand, der etwas älter ist oder jemand, der schon seit über Jahren an einer Krankheit leidet, wo man weiß, okay, man muss langsam aber sich Abschied nehmen. Da hat ja der Körper auch diesen Prozess, dass man sagt, ja, es wird nicht mehr lange gehen, was auch sehr, sehr schlimm ist. Aber mit so einem abrupten Tod, da rechnet man ja nicht damit. Ja? Man weiß, es kann immer passieren, aber man denkt sich, uns passiert das nicht, das passiert nur anderen. Ja, ja. Und das zu verarbeiten, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Ich sage auch mal so, es gibt ja, die Trauer wird immer bleiben. Ja? Der seelische Ballast wird immer bleiben und deswegen dieses Wort Trauer entsorger, das habe ich schon mal gehört, man kann die Trauer nicht entsorgen. Die Trauer wird ein Leben lang der stetige Begleiter eines Menschen sein. Sie wird vielleicht ein bisschen gemindert werden, aber sie wird nie verblassen und deswegen finde ich es auch gut, dass es dieses Projekt gibt, weil nicht nur ich, sondern auch die ganzen Angehörigen, die haben sich untereinander kennengelernt, bauen sich gegenseitig auf, die grillen auch mal zusammen, die treffen sich, machen gemeinsame Touren. Durch das Projekt sind ja auch ganz, ganz viele Freundschaften schon unter den Angehörigen entstanden. Ich habe auch eine WhatsApp-Gruppe, da sind über 40 Leute drin, alles Angehörige von Unfallopfern. Die kannten sich alle vorher teilweise gar nicht, haben sich durch diese Gruppe kennengelernt, durch das Projekt kennengelernt. Und es tut mir so gut zu sehen, dass diese Menschen sich so schön verstehen und auch einander helfen und Freunde geworden sind.
Das ist natürlich eine schöne Seite dieses Projektes, wenn sich die Menschen auf dieser Weise näher kommen, die sich sonst nie so nah gekommen wären. Das ist, muss man einfach auch so sagen. Dank deiner Hilfe. Ja, vielen Dank auch dafür, muss ich sagen. Das ist also eine schöne Idee. Es hat mich also gleich fasziniert, diese Sache. Und bei den Trauerkulturen gibt es ja auch so viele Einflüsse, jetzt auch von den zugezogenen Menschen, die also ganz andere Kulturen mitbringen. Philipp, aber eine Frage noch. Nun sind ja viele Unfälle, die also auch mitten im Stadtgebiet passieren, wo also das Aufstellen von Kreuzen oder von Mahnmalen fast gar nicht möglich ist. Wie gehen denn die Menschen damit um?
Ja gut, ist natürlich für die Menschen auch erstmal schwierig nachzuvollziehen, wenn da das eigene Kind irgendwo stirbt, vielleicht an einem Kreisverkehr oder an einem Fußgängerüberweg, dass man da nichts errichten kann. Ich habe von vielen Behörden gehört, das würde das Stadtbild verschändeln. Das finde ich eine Aussage, die sehr unsensibel ist und die man so natürlich jemanden, der gerade sein Kind verloren hat, überhaupt nicht vermitteln kann. Ich würde mir wünschen, dass man das auch dort machen kann. Ich habe schon in einigen Städten gesehen, dass da vielleicht auch mal Blumen oder Kerzen an einer Laterne standen oder an einem Zebrastreifen. Bei uns in Weimar zum Beispiel war es auch so gewesen, da ist eine Ampelkreuzung, da ist 1999 ein sechsjähriger Junge ums Leben gekommen, der wurde von einem Motorrad angefahren. Der war auf dem Weg zu seiner Mutti. Die Mutti hat direkt auf der anderen Straßenseite einen Friseursalon gehabt und die hat das mitgekriegt, wie der eigene Sohn da quasi erfasst worden ist. Und da stand auch, also da haben sie so ein kleines Holzkreuz über Jahre lang an diese Werbebanner gestellt, der an der Straße war. Und das hing da wirklich sehr, sehr lange. Irgendwann wurde es entfernt. Also das ist für mich zum Beispiel, dass die Kreuze auch innerorts lange existieren können. Es kommt darauf an, wo der Standort ist. Und ob es eine Möglichkeit gibt, das Kreuz vielleicht irgendwo zu verankern im Erdboden oder was weiß ich, an irgendeiner Laterne zu befestigen.
Entscheidend ist natürlich immer, dass es jemand macht, ne? Dass jemand das für wichtig befindet und sagt, hier an der Stelle möchten wir an diesen und jenen Toten erinnern, auch wenn vielleicht der Name nicht mehr genannt wird oder manchmal steht ja auch nur das Sterbedatum auf dem Kreuz drauf, ne? Und dann wird also daran erinnert. Philipp, vielen Dank für diese Information. Das war sehr spannend. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass das also mit dem Buch klappt und dass also auch dein Aufruf gehört wird, dich hier in diesem Projekt Straßenkreuze, jedes ist eines zu viel, dass du da Unterstützung findest. Denn sicherlich gibt es hier in den Straßen oder auf den Höhen und auch im flachen Land noch Kreuze, die noch nicht erfasst sind. Und vielleicht hast du die Chance, mit Helfern das noch zu tun. Vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute für dich.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung und ich möchte mich nochmal bei allen ehrenamtlichen und hauptberuflichen Helfern bedanken, dass sie sich so viel Zeit nehmen und ja, das Leid mit sich tragen und den Menschen helfen. Vielen lieben Dank.
Das war Philipp Bosian aus Weimar. Sie können auch auf seiner Facebook-Seite weitere Informationen finden, wenn Sie vielleicht Lust haben, da mal reinzuschauen oder vielleicht sogar dort mitzumachen. Damit sind wir am Ende des Stadtgespräches für heute. Es ging um Straßenkreuze. Jedes ist eines zu viel. Das ist das Projekt, das Philipp Bosian in Weimar ins Leben gerufen hat. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.